Ja, also es geht um die Oberschenkelarterie im Prinzip. Und wenn wir hier über Eingriffe sprechen, und das sind jetzt eben diese minimalinvasiven endovaskulären Eingriffe, dann muss man als erstes vorausschickend sagen, dass wir hier sehr, sehr unterschiedliche Situationen vorfinden als Interventionisten. Wir sehen da ganz kurzstreckige Veränderungen, aber auch langstreckige Engstellen, Stenosen und Verschlüsse. Und es ist deshalb auch so wichtig, weil von allen peripheren Eingriffen über 50% in dieser Arteria femoralis superficialis stattfinden. Die endovaskulären Eingriffe haben wirklich in den letzten 10 Jahren oder schon länger, 15 Jahren, massiv zugenommen. Und das spiegelt sich inzwischen auch eigentlich in den Guidelines wider. Das sind die Guidelines der Europäischen Kardiologischen Gesellschaft für die periphere arterielle Verschlusskrankheit. Und für alle Task A bis C, das beschreibt die Komplexität der Stenose oder des Verschlusses, für alle diese Stenosen und Verschlüsse wird ein endovaskulärer Eingriff primär vor einem gefäßchirurgischen Eingriff empfohlen. Wenn das jetzt sehr, sehr komplexe Situationen sind, das ist die sogenannte Task-D-Läsion im untersten Abschnitt, das sind Verschlüsse über 15, 20 cm, dann muss abgewogen werden, ob der Patient profitieren würde von einem gefäßchirurgischen Eingriff oder auch hier endovaskulär. Insbesondere dann endovaskulär, weil es eben minimalinvasiv ist, wenn der Patient viele Komorbiditäten hat und auch wenn die entsprechende Expertise im Zentrum da ist. Und da kommt schon mal das erste Mal das Wort Expertise dazu. Das ist in den letzten Jahren wirklich explodiert in diesem Feld und auch möchte ich Ihnen hier einige Einblicke geben, was heutzutage möglich ist. Die Arteria femoralis superficialis ist deshalb so spannend, weil sie eigentlich eine ganz spezielle Situation in unserem Körper darstellt. Sie ist die längste Arterie im Körper. Sie hat einen sehr gewundenen Verlauf, aber was so einzigartig ist, sie ist zu vielen mechanischen Kräften ausgesetzt, das sicherlich sonst kein Gefäß im Körper hat. Kompression, Extension, Torsion, Beugung einfach im Rahmen unserer täglichen Bewegung. Die Herausforderungen, die sind zahlreich. Das beginnt schon mal daran, dass Sie erst einmal die Läsion überhaupt überwinden müssen. Gerade bei langstreckigen 20, 30 cm Verschlüssen ist das eine große Herausforderung. Und nach der Standard-Ballonangioplastie, wie wir sie jetzt seit vielen Jahrzehnten durchführen, gibt es einfach sehr unzureichende Resultate. Dissektionen, Recoil, das Gefäß zieht sich an der Engstelle wieder zusammen oder auch das Vorhandensein von massiven Kalzifizierungen. Häufig werden Stents eingesetzt. Hier sehen wir auch das Problem der Restenose im Stent und aber auch Stentfrakturen immer noch. Das sind jetzt ein paar Optionen, die wir heute haben. Das ist die Standardangioplastie mit Restenose-Raten bis 70% nach einem Jahr. Langstreckige Verschlüsse brauchen wir häufig zusätzliche Devices, die ein Re-Entry-Distal ermöglichen oder auch einen retrograden Zugang. Ich werde kurz anreißen, Nitinol-Stents, was ist heute am Markt, was können diese Stents, was können neue Stents, so wie der Supera-Stent und auch die Rolle der medikamentenbeschichteten Ballone in der peripheren Intervention. Es gibt dann noch so weitere Spezialitäten, Arteriektomie, laserunterstützte Angioplastie, Stentgraft, Scoring, Cutting-Ballone, darauf kann ich aus Zeitgründen sicher nicht mehr eingehen. Als erstes der retrograde Zugang. Das hat sich wirklich eigentlich zu einem Routineeingriff etabliert, weil man gesehen hat, dass man, wenn man von Antegrad kommt, in bis zu 20% der Fälle bei langstreckigen Verschlüssen einfach nicht durchkommt. Man erreicht distal nicht wieder das wahre Lumen. Sie können da sehr teure Re-Entry-Devices verwenden, die sind aber nicht immer wirklich einsetzbar. Und ein Problem ist auch, dass Sie meistens die Verschlusslänge dadurch eher verlängern oder sagen wir so, das Segment, das Sie behandeln müssen, verlängern, weil Sie wirklich ins gesunde Gefäß hinein müssen. Was sich für uns wirklich als Standardzugang etabliert hat, ist, dass man einfach von distal nochmal retrograd in das gesunde Gefäß hineinsticht und von dort, von distal, den Anschluss findet. Der Patient bleibt in Rückenlage und de facto punktieren Sie knapp oberhalb der Poplitea einfach durch den Oberschenkel hindurch in das Gefäß hinein. Und es funktioniert sehr, sehr problemlos. Das hier ist so ein Fall aufgezeichnet. Man sieht hier, dass die langstreckigen Verschluss, hier ist der Wiederanschluss im distalen femoropopliteal Bereich. Von Antegrad finden Sie mit dem Draht keinen Zugang in das wahre Lumen und deshalb nützen Sie dann eben diese Möglichkeit des retrograden Punktierens. Hier ist die Nadel dargestellt, wie sie das gesunde Gefäß distal punktiert. Es wird dann hier der Draht vorgeschoben und möchte ich eins zurück, genau, und dann sozusagen von distal, Sie sehen es hier, hier kommt die Nadel, hier kommt der Draht, schieben Sie einfach, und das einfach ist eigentlich das wahre Problem, schieben Sie dann Ihren Draht durch diese Stenose, durch diesen Verschluss. Die Punktion selbst ist wirklich einfach, die Schwierigkeit ist auch, dass Sie wirklich von distal an das wahre Lumen dann weiter proximal den Anschluss finden. Hier müssen Sie oft dilatieren, oft von beiden Seiten dilatieren, Membranen durchbrechen, die dort noch sind. Und wenn Ihnen das geglückt ist, sieht es so aus. Sie verwenden hier als Unterstützung entweder einen dünnen Supportkatheter oder selten auch eine Schleuse, bringen von unten den Draht ein, fangen ihn oben über einen Supportkatheter, hier einen 5-Fred-Judkins, und können so das Gefäß einfach behandeln wie normalerweise. Sie werden sich fragen, was mache ich mit der Punktionsstelle da unten? Das ist wirklich kein großes Problem. Wir haben in Hunderten, wahrscheinlich sind es inzwischen schon deutlich über 1000 Fälle, wo wir das durchgeführt haben, seltenst Komplikationen gesehen. Es reicht eine manuelle Kompression mit einer Blutdruckmanschette über einige Minuten. Sollte es wirklich noch bluten, kann man dort auch einmal einen Ballon aufblasen für einige Minuten. Das reicht. Das Gefäß sieht nachher aus wie neu. Sie sehen eigentlich keine Problematik dort, auch so gut wie keine Blutungen. Dadurch, dass wir mit sehr, sehr kleinen Devices dort arbeiten, eben nur mit einem Supportkatheter. Das war mal der retrograde Zugang, der wirklich Standard geworden ist für uns. Damit komme ich jetzt zu den Stents und die Stent-Geschichte, denke ich, hat wirklich hier ein bisschen auch den Einstieg in die weite Welt der endovaskulären Intervention gefunden. Martin Schillinger hat aus dem AKH Wien vor über 10 Jahren schon diese Arbeit im New England Journal of Medicine publiziert, wo er die deutliche Überlegenheit von Stenting in der Arteria femoralis superficialis versus Angioplastie alleine dokumentiert hat. Wenn man hier schaut, nach 2 Jahren die Offenheitsrate, 70% Verschlussrate mit der Angioplastie versus 40% mit dem Stenting. Aber es ist hier noch viel, viel Raum für Verbesserung natürlich. Und das hat eigentlich dazu geführt, dass inzwischen eine ganze Reihe von Nitinol-Stents auf den Markt gebracht worden sind. Und das hier in bunt sind die neuen Stents, die so in den letzten Jahren wirklich in Studien untersucht worden sind. Ich gehe natürlich nicht auf die Studien ein, aber was man schon sieht, die Offenheitsrate hier hängt sehr, sehr ab von der Läsionslänge. Und die meisten Daten, die wir haben, spiegeln sich hier in diesen kurzen Läsionslängen wieder. Wenn wir das kurz zusammenfassen, was wir jetzt auch über diese wirklich neuesten Nitinol-Stents in der AFS wissen, die verfügbaren Daten helfen uns nicht wirklich bei der Auswahl des Stents, weil diese Stents immer gegen die Standard-Ballonangioplastie verglichen worden sind, jedoch nicht gegeneinander. Die Offenheitsraten sind sehr ähnlich für kurze Läsionen, da gibt es nicht viel Diskussion, da können Sie wahrscheinlich so ziemlich die meisten einfach verwenden. Wir haben aber wenig Daten für längere Läsionen und die Stentmängel sind immer noch ein Thema. Auch das hier eine Arbeit aus Leipzig von schon vor über 10 Jahren, dass wenn ein Stent in der AFS bricht, dann haben Sie ein wirklich viel, viel schlechteres Outcome. Und das war früher nicht so selten. Es war die Idee, dass die neueren Stents das besser können, dass die weniger brechen. Aber man sieht auch hier bei längeren Läsionslängen über 10, 20 Zentimeter und all das sozusagen, diese ganze Strecke muss gestentet werden, dann sieht man doch relevante Frakturraten auch bei den sehr, sehr neuen Stents. Das sind so Frakturen von neuen Nitinol-Stents, wie wir sie heute verwenden. Und man kann sich natürlich vorstellen, wenn das passiert im Gefäß, das muss die Offenheitsrate beeinflussen. Das zweite Thema, das immer noch das große Problem für die Stents sind Kalzifizierungen, der Kalk. Und da sind, glaube ich, recht eindrucksvolle Beispiele, wie stark verkalkt eine Arteria femoralis superficialis sein kann. Das knirscht zum Teil, wenn Sie da mit der Nadel hineinstechen. Das ist wirklich ein einziges Kalkwerk. Und das ist natürlich für die Stents genauso ein Problem. Das ist ein Patient, der einen Monat nach Intervention in einem anderen Krankenhaus zu uns geschickt wurde mit einer kritischen Extremitäten-Ischämie. Hier wurde ein langstreckiger AFS-Verschluss rekanalisiert. Allerdings kam es zu einer Reokklusion nach bereits einem Monat hier im distalen Bereich. Proximal war die AFS offen. Wenn man sich das genauer ansieht, sieht man auch hier, was passiert ist. Der Stent war überhaupt nie richtig offen. Der Kalk war immer noch da und der Stent hatte überhaupt keine Möglichkeit, sich völlig zu entfalten. Und dadurch ist das Gefäß hier im popliteralen Segment auch sehr, sehr rasch wieder zugegangen. Das wissen wir auch schon lange, dass diese Kalzifizierungen ein Problem sind. Auch die sind die führen zu Residualstenosen nach dem Eingriff und das führt zu höheren Reverschlussraten. Das heißt, das sind eigentlich die Herausforderungen für diese Stents. Sie sollen den mechanischen Kräften standhalten, der Kompression durch den Kalk standhalten und bei Bewegung flexibel sein. Und jetzt gibt es sowas wie eine Newest Generation, die auf den Markt tritt, die genau diese Forderungen erfüllen wollen. Sie wollen sich an diese biomechanischen Kräfte anpassen, standhalten gegen die Läsion mit hoher Flexibilität und Kompressionswiderstand bei sehr, sehr wenig Outward Force. Das heißt, Outward Force ist diese Kraft, die das Stent nach außen ausübt. Wir wissen, wenn die hoch ist, dann führt es zu mehr Restenosen. Das sind hier einige Beispiele. Ich gehe jetzt nicht auf diese Stent-Typen ein, sondern möchte nur über diesen einen hier sprechen, das ist der Supera-Stent, einfach deshalb, weil es die meisten klinischen Erfahrungen dazu gibt. Diese ersten Stents, die ich Ihnen gezeigt habe, die sind im Prinzip mit einem Laser aus dem Nitinol herausgeschnitten worden, Laser-Cut Nitinol-Stents. Und das ist ein völlig neues Konzept. Hier werden Nitinol-Fäden miteinander verwoben. Das heißt, das ist wirklich ein gewebtes Design, das eine extreme Flexibilität bietet. Der Vorteil von diesem Stent ist, er behält immer seine runde, offene Form. Auch dann, wenn viel Kalk dort ist, auch dann, wenn Bewegung da ist. Das ist einfach durch diese gewebte Struktur sozusagen ein wirklicher Benefit dieses Stents. Er hat eine extrem hohe Compression Resistance und frakturiert de facto nicht. Es gibt keine Stentfrakturen mit diesem Stent. Auch die Outward Force, wo ich vorhin gesagt habe, das ist wichtig für die Restenose, ist sehr, sehr gering. Das ist so ein Beispiel, was man nur hier sieht, und das ist ein Bild von einem IVUS, also einem intravaskulären Ultraschall, dass der Stent sehr wunderschön diese runde Form behalten hat nach Implantation in dieses Gefäß hier. Die klinischen Daten, das ist eine kurze Übersicht. Von verschiedenen Publikationen, sowohl bei kürzeren Läsionslängen hier von um die 10 cm bis 24 cm, gibt es eigentlich sehr vielversprechende 12 und 24 Monate Offenheitsraten, so 75 bis über 80%. Auch hier muss man sagen, es gibt immer noch keine Head-to-Head-Vergleiche mit anderen Stents, aber zumindest doch schon einige Serien, die sehr vielversprechend sind. Und inzwischen hat dieser Stent auch die FDA-Zulassung in den USA, der etwas kritisch auch immer ist, durch Studien erhalten. Das heißt, wahrscheinlich, auf was wir hinsteuern werden in der AFS und zum Teil auch jetzt schon tun, ist, dass wir einfach unterschiedliche Stent-Systeme für verschiedene Gefäßregionen und Läsionen verwenden können und es so etwas wie ein adaptives Stent-Design geben wird. Ich möchte Ihnen jetzt noch kurz sozusagen als was ist wirklich möglich in der peripheren Intervention diesen Fall vorstellen, wie wir ihn behandelt haben. Als erstes ein Versuch, hier durchzukommen. Man sieht schon, das schaut recht gewaltvoll aus. Man kann einfach hier nicht mehr in diesen Stent hineinkommen, weil der so verschoben ist und frakturiert ist. Eine Punktion distal, jetzt im Unterschenkelbereich, auch das ist möglich, retrograd. Einbringen von zwei Drähten, um wirklich hier einen Durchgang zu finden durch diesen Verschluss. Auch hier wieder Vordilatation, bis man schließlich einen Drahtdurchzug geschafft hat. Und dann jetzt wirklich das Aufbrechen von diesem Kalk. Und Aufbrechen von diesem Kalk bedeutet, und das geht natürlich schon recht ins Extreme von diesen Interventionen, Sie müssen mit Hochdruckballonen arbeiten, die zum Teil das Gefäß auch zerreißen. Das sind dann 40 Atmosphären, da brauchen Sie auch eine Sedoanalgesie, weil das recht schmerzhaft ist, aber nur so schaffen Sie es, diese massivsten Verkalkungen wirklich aufzureißen, das ist das richtige Wort. Wie es hier geschehen ist, das ist im Prinzip ein klassisches Extravasat nach Gefäßperforation. In dem Fall wurde dann eine Viabahn, das ist ein beschichteter Stent, der nicht durchlässig ist, implantiert, wieder nachdilatiert mit dem Hochdruckballon. Und hier, so war das Ergebnis initial. Sie sehen, der Fluss ist relativ schwach. Und dann wurde dieser Supera-Stent, der das jetzt wirklich schön kreisrund offen halten kann, implantiert mit einem wirklich sehr, sehr guten Ergebnis. Und das war auch das 6-Monats-Follow-up, wo das Gefäß wirklich noch optimal offen ist. Aber das ist natürlich schon eine, wirklich sozusagen die Möglichkeiten ans Äußerste führen, so eine Intervention durchzuführen. Alternativ, das ist jetzt noch ganz kurz, möchte ich es anschneiden. Es gibt auch hier die Möglichkeit, einfach nichts zurückzulassen. Jeder Stent hat Nachteile, das ist ganz klar. Die Stent-Struts sind inkomplett endothelialisiert. Das ist immer ein prothrombogenes Material im Körper. Das kann späte thrombotische Komplikationen machen. Und deshalb hat sich auch hier in der endovaskulären peripheren Intervention das Konzept der medikamentenbeschichteten Ballons durchgesetzt, muss man schon sagen. Das heißt, es wird hier einmal Paclitaxel als Zellgift abgegeben zur Hemmung der langfristigen Zellproliferation und der extrazellulären Matrixsekretion. Und eben auch, um die vaskulären glatten Muskelzellen im Wachstum zu hemmen, nicht aber unsere guten Endothelzellen, die ja sozusagen eine antithrombotische Oberfläche bilden sollen. Das ist so ein Beispiel von diesen drug-eluting Ballons, wie der aufgebaut ist. Sie haben im Prinzip eine Trägersubstanz, die das hydrophobe Paclitaxel dann hier in die Gefäßwand einbringen kann. Wir haben inzwischen zwei wirklich sehr, sehr hochwertige Studien in der peripheren endovaskulären Intervention für die AFS. Das ist Levant 2 und Impact. Beides Studien mit mehreren hundert Patienten, wo eben relativ komplexe Läsionen bis 15, 18 cm eingeschlossen worden sind und man hier im Vergleich zur Standard-Ballon-Angioplastie eine deutliche Überlegenheit des medikamentenbeschichteten Ballons gesehen hat. Die primäre Offenheitsraten waren so 70-80%. Damit bin ich schon am Ende meines Vortrags. Also die Fortschritte der endovaskulären AFS-Revaskulation sind sicherlich basierend auf vielen neuen Techniken, wie der retrograde Zugang, aber auch die Entwicklung von vielen neuen Devices. Als Limitation, und das ist einfach eine große Limitation in der PAVK generell, wir haben eigentlich keine direkten Vergleichsstudien zwischen den neuen Devices, sodass uns hier wirklich die Wahl sehr schwer gemacht wird, was ist denn jetzt besser. Wahrscheinlich läuft es aber doch mittelfristig für den Patienten darauf hinaus, dass wir immer mehr läsionsspezifisch behandeln werden, dass wir wissen, in der und der Situation können wir mit diesen Devices und diesen Techniken die besten Ergebnisse erzielen. Herzlichen Dank.